Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, wieder hier zu sein bei so einem wunderschönen Tag, gell? Und bei so einem tollen Thema, was wir heute haben, Liebe soll echt sein. Vor 2 Wochen war ich ja hier und dann hatte ich ja über die Versuchung Jesu gepredigt. Und das ist eine Sache, die mich so in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil ich ziemlich viel sehe, was ziemlich schief läuft. Und es hat mich einfach bewegt und ich muss das auch ein Stück loswerden. Gut, das Thema Liebe muss echt sein, klar, habt ihr schon alle erkannt, war ja letztes Jahr unsere, Dankeschön, danke dir, war ja letztes Jahr unsere Jahreslosung. Und was mich an Jesus total begeistert, ist die Auferstehung. Wir haben ja als Christenzeichen haben wir ja das Zeichen, das Kreuzeszeichen so als Merkmal, aber viel lieber hätte ich das leere Grab als Merkmal, weil das begeistert mich total. Warum? Weil das ändert alles. Und ach, der Kreuzestod Jesu, der wird ja erst dadurch gültig, dass er auferstanden ist. Jesu Auferstehung ist ja die Geburt einer neuen Welt, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und wir werden mit Jesus in diese Welt hineingeboren, wenn wir es denn wollen. Und in dieser neuen Welt Gottes, die da am Ostermorgen geschaffen wurde, geboren wurde, dort gelten andere Maßstäbe. Dort gelten die Maßstäbe Gottes, die unser Verhalten, unser Umgang miteinander, aber auch den Umgang mit Gott total auf den Kopf stellen gegenüber dem, was wir so gewohnt sind. In dieser Welt herrschen ja die Mächtigen, gell? Herr Putin und Herr Trump und der Herr Dingensdorf aus China. Und die Schwachen, das sind ja die, die so benachteiligt sind, die hinten runterfallen. Merken wir auch jetzt wieder. Ne? Der Mindestlohn ist ja immer ein Diskussionsthema, weil es ist ja nicht gut für die Wirtschaft und so. Gell? Aber dass man damit armen Leuten hilft, ihr Leben zu gestalten. Alleinstehende Mütter, die ihre Kinder versuchen zu erziehen und die für weniger als einen Mindestlohn zum Teil arbeiten. Nee, dafür haben wir ja kaum Platz. Die Welt wird von Habgier, von Machtgier bestimmt. Das ist die antreibende Kraft all dieser Menschen und die Bosheit, der Hass, die Gewalt, die blühen. Und all das wird es in dieser neuen Welt Gottes nicht mehr geben. Die neue Welt Gottes, die wird nicht von Hass und Gewalt und Habgier regiert, sondern von Liebe. Und darum geht es in dem ersten Korintherbrief, den der Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Korinth schreibt. Und er sagt da drin ja nichts anderes als: der Grundton des Reiches Gottes ist die Liebe. Und in der letzten Predigt hatte ich ja über die Versuchung Jesu in der Wüste gepredigt. Und wir haben ja gesehen, es ist Satan, der versucht, Jesus herauszufordern und sagt: wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise es jetzt. Beweise es, indem du aus Steinen Brot machst, indem du von der Spitze des Tempels runterspringst und dir passiert nichts. Und wenn du dann noch einen kleinen Knicks vor mir machst, dann gebe ich dir sogar die ganze Welt. Satan will, dass Jesus seine Sohnschaft beweist. Wisst ihr, was das Interessante dabei ist? Ich finde es immer wieder gut und da kommt so ein bisschen der Humor Gottes durch. Gell? Er tut es ja auch. Jesus beweist ja seine Sohnschaft. Er beweist sie, indem er absolut loyal zu seinem Vater im Himmel ist. Er beweist seine Sohnschaft in seiner absoluten Loyalität und in der Liebe, die er zu seinem Vater hat. Darin beweist er seine Gottessohnschaft. Und das ist das, was der Teufel gar nicht beabsichtigt hat. Unser Predigttext haben wir schon gehört. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Die nächste Folie bitte. Und man könnte ja auch sagen: lernt euer ganzes Tun von der Liebe bestimmen zu lassen. Und wir haben gerade die wunderschönen Worte aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4 gehört. Und da schreibt ja der Johannes: Gott ist Liebe. Und wer sich von dieser Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also alles, was wir tun, soll demnach von Gott bestimmt werden. Es ist nicht irgend so flatteriges Gefühl in unserem Innern, so im Bauch oder so. Nee, es geht darum, dass wir von Gott selbst bestimmt werden. Und genau das sehen wir im Leben Jesu. Genau das ist es. Jesus war ja so eng mit seinem Vater verbunden, der wusste zu jedem Augenblick, was der Wille seines Vaters ist. Und auch in der Versuchungsgeschichte haben wir das ja ganz deutlich gesehen. Alles, was er tut, ist ja die Frage immer, was tun wir denn so alles, gell? Und wenn wir jetzt zunächst einmal sehen, dass dieser Satz von Paulus ganz ans Ende des Briefes an die Korinther gesteckt wurde, dann sehen wir auch, dass er irgendwie das, was er da schreibt, jetzt so gewissermaßen als Zusammenfassung dessen schreibt, was er in dem ganzen Korintherbrief geschrieben hat. Und in diesem Brief spricht ja der Paulus einige Probleme an, die es in der Gemeinde in Korinth damals gab. Und er versucht jetzt, diese Probleme im Licht des Evangeliums von Christus zu beantworten. Und er möchte den Menschen dort in Korinth zeigen, dass sie im Alltag noch nicht das leben, was sie vorgeben zu glauben. Dass es dort Diskrepanz gibt. Und er möchte sie ermutigen. Und das finde ich am Paulus immer wieder gut. Er hat ja manchmal ganz klare und manchmal auch sehr harte Worte. Aber es geht immer darum, Menschen zu ermutigen, ihr Leben ganz Jesus zur Verfügung zu stellen, im Glauben zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Und damit ist ja immer wieder dieses, das, was auch Jesus schon immer gepredigt hat, dieses Umkehren von dem, was sie gerade jetzt tun und zu diesem neuen Tun hin, was Jesus uns gelehrt hat, was dem Willen Gottes entspricht und so, wie es auch im Himmel, im Reich Gottes dann sein wird. Das war doch die Botschaft Jesu. Immer wieder lesen wir das. Bisher habt ihr eure Sachen so gemacht, ich aber sage euch, macht sie jetzt so. Bisher habt ihr eure Feinde gehasst, ich sage euch jetzt, liebt eure Feinde. Also und wenn wir wirklich den Willen Gottes tun wollen, wenn das wirklich unser tiefstes Anliegen in unserem Herzen ist, dann leben wir eben, oder versuchen dann so zu leben und lernen so zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und wie es uns auch der Heilige Geist lehren will, dafür haben wir doch den Heiligen Geist. Gucken wir mal kurz in die Situation der Korinther Gemeinde. Nächste Folie. Das erste Problem, was die dort hatten, das waren Spaltungen. Spaltungen. Da gab es unterschiedliche Fraktionen in der Gemeinde und die haben offensichtlich sehr stark im Widerstreit gelebt. Und die einen sagten, wir folgen Paulus, die anderen sagen, wir folgen Petrus und andere sagten, wir folgen Apollos. Und jeder von denen drei Gruppen, vielleicht gab es sogar noch mehr, die Jesus gefolgt sind, da hätten wir vier, und alle hatten gedacht, ja, wir sind im Recht. Und alle anderen sind ja total falsch in ihrem Verständnis. Nur wir haben das wahre Verständnis. Und dieses Problem hat ja eigentlich zwei Seiten, wenn man es genau nimmt, denn das eine stehen ja die Menschen im Mittelpunkt. Der Paulus, der Petrus, der Apollos und das, was sie erklären und was sie sagen. Und je nach Sympathie und wie gut es klingt, was sie einem da so erzählen, ist man für den einen oder für den anderen. Also letztlich geht es ums Recht haben. Letztlich geht es ums Recht haben. Ich habe Recht und ihr seid falsch. Darum geht es. Und dieses Problem ist ja kein neues Problem. Haben wir ja heute immer noch, gell? Haben wir doch auch in unserer Gemeinde. Mein Verständnis von der Bibel ist das einzig Wahre. Und wenn ihr anders denkt, liegt ihr einfach falsch. Und wenn ihr das nicht macht, so wie ich das will, dann suche ich mal eine andere Gemeinde. Warum soll ich denn hier bleiben? Bei Leuten, die gar nichts wissen, Recht haben. Ich habe Recht. Der Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinschaft leben, einen interessanten Satz, einen wichtigen Satz geschrieben. Also der ist mir total hängen geblieben im Kopf. Und da schreibt er, wer seine Vorstellung, sein Traum von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, wird zum Zerstörer jeder Gemeinde oder jeder Gemeinschaft. Und wenn er es noch so ehrlich und noch so hingebungsvoll meint. Okay, nächste Folie. Paulus versucht nun mit dem Evangelium auf dieses Problem zu antworten. Ist denn Christus zerteilt? Oder manchmal, wenn ich so ein bisschen schräg drauf bin, frage ich dann, ist der Heilige Geist schizophren, dass er dem einen das sagt und dem anderen was anderes und dem dritten wieder was anderes? Und das finde ich toll, was der Paulus hier macht. Er sagt, hey, guck doch mal auf Jesus. Er stellt Jesus wieder in den Mittelpunkt. Darum geht's. Jesus, er ist das Zentrum. Er ist das A und er ist das O und alles dreht sich nur um ihn. Er ist die Weisheit, er ist die Gerechtigkeit, er ist die Heiligkeit, er ist die Erlösung. Alles geschieht in seinem Namen. Sein Name ist unser Heil. Und er vergleicht das Reich der Welt, so wie wir es kennen, und dann mit dem Reich Gottes, so wie es Jesus gebracht hat auf diese Welt. Und er sagt, das Kreuz, das uns die Vergebung zuspricht, das uns erlöst, das ist für die Welt eine Dummheit. Aber für uns Christen ist das eine Kraft und eine Weisheit Gottes. Und was zählt in der Welt? Naja, da stehen die Starken und die Mächtigen, die Einflussreichen, die prominent sind, die auf dem roten Teppich gehen. Die sind die Wichtigen, die Macht haben, die oberen 10.000. Das sind die zählen. Und bei Jesus und bei Gott sind es die Einfältigen, sind es die Schwachen, die Niedrigen, die Bedeutungslosen. Wer ist denn Paulus, sagt Paulus, wer bin ich denn? Bin ich jemand, der euch sagen könnte, was richtig und was falsch ist, der euch erlösen könnte? Nee, es ist Jesus. Denn euer Glaube, so schreibt er im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 5, denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Ihr seid noch Kinder im Glauben, bescheinigt er eigentlich letztlich den Korinthern. Und da muss man ein bisschen barmherzig mit den Korinthern umgehen. Ich meine, wenn wir hier jetzt sitzen, dann haben wir eine riesige christliche Tradition hinter uns, wenn wir in die Geschichte der Kirche gucken. Ach, Riesengeschichte der freien evangelischen Gemeinde. Das ist ja auch schon über 100 Jahre alt. Und die Korinther, die hatten keine Vorbilder, die hatten keine christliche Tradition. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Situationen und sollten plötzlich Gemeinde Jesu leben und hatten keine Ahnung davon, wie man das macht. Und dann haben sich natürlich zunächst schon mal an die Leute gehängt, die ihnen das Evangelium gebracht haben. Aber sie haben nicht wirklich verstanden, dass die Gemeinde ein Bauwerk Gottes ist. Dass es eben nicht ein Bauwerk der Menschen ist, sondern es ein Bauwerk Gottes ist. Und dass Christus das Fundament dieser Gemeinde ist, auf das wir aufbauen. Und dass jeder Einzelne entscheidet, wie er hier in diesem Bau mitarbeitet. Und zwar so, wie er dazu begabt ist. Christus ist das Fundament. Wir bauen nach unseren Begabungen mit. Und wir, die Gemeinde Jesu, wir sind der Tempel Gottes. Und das finde ich einfach großartig. Der Tempel, wisst ihr, was der Tempel in Jerusalem war? Der Tempel in Jerusalem war der Platz, wo Gott höchstpersönlich anwesend sein wollte. Das hat er versprochen. Schon im ersten Tempel beim Salomo hat er das ganz klar besprochen. Das ist der Platz, an dem ich mitten unter meinem Volk leben will. Und das ist jetzt genau die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist das Bauwerk Gottes und im Zentrum ist Gott selbst in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist anwesend. Aber was ist denn eigentlich so schlimm dran, wenn man sich jetzt für einen Paulus begeistert? Es gibt ja auch heute Theologen, die begeistern sich für Paulus. Was ist denn da dran so schlimm? Ja, ist immer die Frage, wie man sich diesem Paulus anhängt. Denn letztlich ist genau das, was die Welt doch macht. Ne? Sie hängt sich an Menschen dran. Das ist doch die Weisheit der Welt, dass Dinge oder Menschen den Platz einnehmen, dem der eigentlich Gott gebührt. Und plötzlich sind Dinge da, die uns von Gott ablenken, wie der Satan bei Jesus und sagt, ach guck mal, bist doch ganz allein, merkt doch keiner, wenn du jetzt mal schnell Brot machst. Die Bibel nennt es einfach Götzendienst. Und ihr Lieben, als ich das Video jetzt gesehen habe, ich mag ja den Martin Pepper, jetzt versteht mich nicht falsch, aber das eine Bild da, wo die Frau um das Auto rumsagt und man soll Dinge in Liebe geschehen lassen und ich habe gedacht, okay, fällt sie jetzt vor das Auto und betet sie an, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass einer der größten Götzen bei uns das Auto ist, ne, und alles, was mit Auto zusammenhängt, ich meine, so hat es der Martin Pepper mit Sicherheit nicht gemeint, gell? Aber genau das passiert oft, dass Dinge den Platz Gottes einnehmen. Gut, gucken wir uns das zweite Problem an. Da ging es um sexuelle Beziehungen, um Unmoral. Ein Mann lebt mit seiner Stiefmutter, also mit der Frau seines Vaters zusammen. Und Paulus sagt, das tun doch nicht die bösen Heiden. Selbst ihr Heiden haben hier so viel Taktgefühl, dass sie sowas nicht tun. Und ihr findet es auch noch gut. Ich habe mal versucht, mir zu überlegen, zusammen mit meiner Frau, mit der Anne, wie man das in die heutige Zeit übersetzen könnte, was damals passiert ist. Und ich glaube, das würde heute der Paulus so formulieren. Männer in der Gemeinde missbrauchen Kinder in der Kirche, in den Gemeinden, um ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und ihr findet es auch noch gut. Das würde er vielleicht heute zu der Korinther Gemeinde sagen. Wisst ihr, es war wirklich was ganz Schlimmes, was damals auch in der Gesellschaft eigentlich nicht toleriert wurde. Oder dann gab es die Tempelprostitution, das hat ja auch jeder getan und nach dem Motto, ich kann tun, was ich will. Und so lebten ja die Korinther zum Teil mit. Und auch heute haben wir so eine ähnliche Situation. Auch in unseren Gemeinden habe ich jetzt gerade wieder einen Fall erlebt. Da ist jemand, der hat plötzlich eine andere Frau gefunden und jetzt lebt er mit ihr zusammen und mit seiner Alten hat er nichts mehr am Hut. Und er sagt dann einfach, ich kann tun, was doch mir gefällt, das ist doch meine Privatsache. Versteht ihr? Mit diesem einzigen Satz, es ist meine Privatsache, sagt er schon ganz klar, um was es geht. Es geht nämlich nicht um Jesus. Es geht um meine Privatsache und das bin ich. Es geht um mich und es scheint ja schon so ein Stück normal geworden zu sein, dass man eben den Partner wechselt. Und das Schlimme dabei ist, dass auch wir Christen oft von Liebe dabei sprechen. Die Liebe zu dieser neuen Frau, die mich so überwältigt hat, dass ich gar nicht anders kann, als ihr hinterher zu rennen. Und wie kann denn überhaupt etwas falsch sein, was in Liebe geschieht? Das hat doch der Paulus hier geschrieben. Aber ihr Lieben, ist das wirklich so? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und ich weiß auch nicht, um welche Art Liebe es sich dabei handelt. Aber soweit ich das beurteilen kann, in all diesen Fällen geht es immer um eine sehr egoistische Beurteilung, sehr egoistische Liebe. Es geht doch immer nur um mich, um meine Gefühle, was ich davon habe und meine sexuellen Bedürfnisse und Wünsche. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen um den neuen Partner, aber eigentlich geht es um mich. Ich will doch was vom Leben haben. Und da bin ich mir eigentlich jetzt ziemlich sicher, dass das nicht die Art Liebe ist, von der der Paulus hier spricht. Das ist nicht die Gottesliebe, die da wirkt. Warum? So eine Liebe, wie ich sie gerade beschrieben habe, die zerstört Familien und Ehen und Gemeinden und was weiß ich noch alles. Aber Gottes Liebe baut auf. Gottes Liebe baut auf. Und deshalb sagt der Paulus zu den Korinthern, kehrt um von euren bösen Wegen. Macht nicht weiter so, geht nicht weiter in diese Richtung, sondern kehrt um, folgt Jesus, baut auf. Der Teufel ist hier am Werk. Er versucht euch von Gott wegzubringen, so wie er das mit Jesus gemacht hat. Und eine Versuchung, die der Teufel uns bringt, führt immer weg von Gott. Okay, drittes Problem. Nächstes. Da gab es Rechtsstreite. Da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Ja, also schlimm, dass ihr über euer Recht streitet, sagt der Paulus. Ich habe Recht, du bist schuld. Nee, alles gehört mir. Aber nee, das ist falsch, davon weltliches Gericht zu ziehen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. So, gehen wir mal zum vierten Problem. Da ging es um Essen. Das passt mir jetzt schon wieder viel mehr. Das mache ich gern. Darf man essen, was so auf den Teller kommt, auch wenn es Götzenfleisch ist? Das war ja damals das Problem. Und manche sagten nee, andere sagten ja. Und besonders auch die Juden und die Nichtjuden, die hatten da ihren Konflikt, weil die Juden ja sehr, sehr strikte Essensregeln hatten und die Heiden eher nicht. Aber Paulus, der weist darauf hin, dass wir nicht zu irgendwelchen Göttern gehören, sondern wir gehören zu Jesus Christus. Und er sagt noch was in diesem Brief. Er sagt, wir Christen, wir leben nicht zusammen aufgrund irgendwelcher Regeln, sondern wir leben zusammen, weil wir uns lieben und weil wir geliebt sind und weil wir einen haben, der uns so maßlos liebt, dass er sogar ans Kreuz ging. Also nicht Gesetze regeln das Zusammenleben, sondern die Liebe. Und im Kapitel 8 schreibt er im Vers 1, Erkenntnis macht überheblich, nur die Liebe baut auf. Und im Vers 31, im 10. Kapitel schreibt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und damit fasst er Dinge zusammen und bringt sie auf den Punkt und er bringt sie auf die Beziehung zu Gott. Und damit beginnt das Problem ein Stück weit sich aufzulösen. Gut, unser nächster Punkt, Chaos im Gottesdienst. Und da ging es um viele verschiedene Dinge. Da ging es ja darum, wie man sich anzieht oder wie man betet. Da ging es über die Problematik zwischen Männern und Frauen. Da ging es darum, wie man Abendmahl feiert. Und die hatten dort ziemlich wüste Form des Abendmahls. Die einen, die waren vollgegessen und waren schon betrunken, bevor die Letzten kamen und nichts mehr bekommen haben. Es war also ein wildes Durcheinander, auch was die Prophezeiungen anbelangt. Und da gab es die Sprachengebete und das waren die Gaben überhaupt, die standen irgendwie so über allem, haben die Korinther wohl gedacht. Und da gingen sie immer in Konkurrenz zueinander. Ich habe aber wichtigere Gabe als du und das, was ich denke, ist besser. Und was ich sage, ist mehr wert. Und der Paulus versucht ihnen jetzt zu zeigen, es geht nicht um Konkurrenz. In Konkurrenz ist keine Liebe drin. In Konkurrenz ist immer das Ziel, den anderen auszustechen. Aber Liebe möchte immer den anderen ergänzen, möchte den anderen aufbauen, damit auch der andere so wird, wie Jesus sich ihn wünscht. Viele Gaben machen die Gemeinde Jesu aus. Und die Einheit dieser Menschen mit ihren Gaben in der Gemeinde, die sind etwas zu Gottes Ehre. Und Gott selbst, der Heilige Geist, der will uns ja diese Einheit schenken. Und er vergleicht die Gemeinde mit einem menschlichen Körper und er sagt, es gibt viele, viele Organe. Aber jedes Organ in diesem Körper lebt nicht für sich selbst. Es sagt nicht, oh, ich bin das beste Organ, ich kann richtig gut Galle produzieren. Und ich kann Galle produzieren, ach, literweise. Und das könnt ihr ja alle nicht, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht jeder, eine Leber an sich ist nutzlos. Aber eine Leber in einem Körper drin, die Galle absondert und die Nahrung verdaut wird und die wird aufgenommen und gibt dem Körper, den Muskeln Energie, um das zu machen, was der Geist des Menschen tun will, dann wird es richtig runde Sache. Aber da muss man sich ergänzen. Da kann man nicht gegeneinander arbeiten, da kann man nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Denn Konkurrenz bremst die Einheit und Konkurrenz verlangsamt das, was die Gemeinde als Ganzes will. Und das zu lernen, das ist eine schwierige Sache. Mich über das, was die Gemeinde als Ganzes erreicht, mich genauso darüber zu freuen, wenn ich das alleine erreicht hätte. Und vielleicht habe ich gar nichts dazu getan. Und trotzdem kann ich mich freuen, weil ich ein Teil dieser Gemeinde bin. Und weil ich mit meinen Begabungen diese Gemeinde ergänze. Und das letzte Problem, was Paulus angesprochen hat, war die Auferstehung. Da gab es Leute, die sagten, es gibt keine Auferstehung. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann können wir unser Christsein total in die Tonne treten. Dann ist es einfach nutzlos und sinnlos, diesem Jesus nachzufolgen. Aber Jesus ist auferstanden, sagt der Paulus. Und es gibt Menschen, die haben ihn gesehen, die können das bezeugen. Da waren die 12 Jünger, da waren Petrus, da waren Thomas, der durfte ganz persönlich mit Jesus da ins Gespräch kommen. Oder vorher gab es noch die Emmaus-Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Da war die Maria aus Magdala, die Jesus am Grab gesehen hat. Und die Maria, die Mutter Jesu und die Mutter des Jakobus, die ist auch Maria und Johanna und Salome und viele andere Frauen und 500 Brüder sahen Jesus, als er auferstanden war. Es war nicht nur, dass er irgendeiner gesponnen hat, sondern es gab ganz, ganz viele Zeugen. Und auch wir werden auferstehen, sagt der Paulus. Auch wir werden auferstehen mit unserem Herrn. Und er erklärt sogar im Kapitel 15, wie das sein wird. Und er sagt, wie unvernünftig, was du säst, musst doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du säst doch nicht die Pflanze, die erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen. Gott gibt ihm dann eine neue Gestalt. Jede Samenart wird so eine andere Pflanze. Und dann vergleicht er den irdischen Körper mit dem himmlischen Körper. Der irdische Körper, der ist armselig, hinfällig, verweslich und am Ende wird er sterben. Und der himmlische Körper ist voll Herrlichkeit, voller Kraft. Vom Himmel, er ist unverweslich und er ist unsterblich. Und Paulus sagt, wir werden verwandelt werden. Das Wort Gottes, was in unser Herz gelegt ist, das ist der Samen, der aufgeht und der Leib hier, der muss sterben, damit wir in dem neuen Leib bei Jesus auferstehen werden. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Und durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt Gott uns, jedem von uns, den Sieg. Nächste Folie. Das ist jetzt der Abschluss dieses Briefes. Paulus schließt jetzt noch so ein paar praktische Dinge an. Da geht es um die Spenden für die Gemeinde in Jerusalem, da geht es um seine Reisenpläne und so weiter. Und im Vers 13 und 14, da ermutigt Paulus nochmals mit einer Zusammenfassung all dessen, was er vorher geschrieben hat. Er fasst all den ganzen Brief, sucht er jetzt nochmal zusammenzufassen und den Menschen dort in Korinth Mut zu machen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft. Man könnte auch sagen, zeigt euch als erwachsene Christen und seid stark. Und jetzt kommt's. Und alles, all das, was wir bisher besprochen haben, all die Probleme können überwunden werden, wenn ihr tut, was Gottes Wille ist. Wenn ihr euch von der Liebe Gottes bestimmen lässt. Wenn das, was ihr tut, in Liebe geschieht. Versteht ihr, bei all diesen Problemen haben wir gesehen, da geht es immer um Menschen. Immer geht es um mich. Das war von Anfang an so bei der Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Und plötzlich war Gott außen vor. Und bei Jesus in seiner Versuchung, da sehen wir, dass Jesus überhaupt keine Rolle spielt. Seine Bedürfnisse waren für Jesus gar nicht so wichtig. Wichtig allein war für ihn, den Willen Gottes zu tun. Und er selbst, er hat sich nie als wichtig empfunden und in den Vordergrund gespielt und in Szene gesetzt. Es ging nie nach seinem Kopf. Er war immer eng mit seinem Vater verbunden und er hat immer das getan, was Gott ihn tun lassen wollte. Und ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Ich habe Recht. Und wir leben in Konkurrenz zueinander, kämpfen um unsere Positionen, um unsere Rechte, unser Geld und so weiter. Und es wird ja in unserer Gesellschaft heute geradezu gefeiert. Du musst dir selbst treu bleiben, musst deine Überzeugungen vor der Welt vertreten. Und wenn wir die Werbung angucken, da sieht es ja weiter. Und unser Individualismus kennt ja da keine Grenzen. Ich sehe das aber so, also mache ich das so. Und damit haben wir eigentlich die gleichen Probleme, die die Korinther damals hatten. Wir stellen uns in den Mittelpunkt. Und wir sind dann plötzlich Gott. Und der Paulus antwortet wieder mit dem Evangelium, nee, wir sind nicht Gott, wir sind Gottes Ebenbilder. Und ein Ebenbild, man könnte auch sagen Spiegelbild, soll all die guten Eigenschaften dieses großartigen Gottes widerspiegeln. An uns soll man erkennen, wie großartig Gott ist, wie liebevoll er ist, wie barmherzig, wie gnädig, wie freundlich, wie gütig, wie geduldig. All das soll man uns erkennen und vor allen Dingen, man soll erkennen, dass wir Menschen sind, die helfen aufzubauen. Menschen aufzubauen, zu Jesus zu bringen, aufzubauen, im christlichen Glauben zu wachsen. Und es hat er ja im 13. Kapitel, hat ja der Paulus hier auch an die Korinther geschrieben, was Liebe ist. Er hat es ja beschrieben und es ist ein wunderbares Kapitel. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist ohne Neid, ohne Wichtigtuerei, ohne Arroganz, ohne Taktlosigkeit, ist nicht auf sich selbst gerichtet, lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend, ohne Schadenfreude, freut sich an der Wahrheit und erträgt alles, glaubt und hofft immer und hält allem stand. Und die Ausdehnung der Liebe, es gibt keine Grenze. Die Liebe hört niemals auf. Sie ist das Größte. Ich weiß nicht, wie du dir Liebe vorstellst, aber ich kann dir eins sagen, ist viel größer. Ist viel, viel größer. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und das ist genau das, was Jesus uns auch in der Versuchungsgeschichte zeigt. Er bleibt in der Liebe Gottes und Gott bleibt in ihm. Und deshalb kann er dem Satan widerstehen. Und deshalb hat der Satan keine Chance. Alles, was er tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ihr Lieben, ich möchte es lernen. Ich bin schon eine Weile dabei, das zu lernen. Ich habe auch schon manches gelernt, aber noch lange nicht das, was ich gerne alles noch lernen möchte. Wie macht man das Liebe lernen? Könnte ja jetzt schon wieder die nächste Predigt sein. Gell? Vielleicht schaffe ich es ja auch beim nächsten Mal darüber zu predigen. Aber das Wichtigste für mich persönlich, Liebe zu lernen, was ich erkannt habe für mich persönlich, ist, dass ich nicht so wichtig bin. Ich bin nicht so wichtig. Wichtig ist Jesus. Amen.